Feministische Bibelgespräche. Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Willkommen zu unseren feministischen Bibelgesprächen.
Hallo Ulrike und ein herzliches Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer.
Liebe Lucia, schön, dich wieder zu hören und ich freue mich auf unser Gespräch und bin gespannt, wohin es uns tragen wird. Mein Name ist Ulrike Metternich. Ich bin Projektstudienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin und bei mir ist meine Freundin Lucia Sutter-Rehmann. Lucia ist Professorin an der Theologischen Fakultät der Universität Basel. Schön, dass du da bist.
Ja, finde ich auch. Danke. Ulrike, wir blicken doch jetzt in Richtung Karfreitag. Lass uns heute eine Szene aus der Passionsgeschichte besprechen.
Gerne, Passionsgeschichte. Da geht es um den letzten Weg Jesu. Der beginnt damit, dass Jesus gefangen genommen wurde, er wurde gefoltert und mit anderen zusammen öffentlich hingerichtet.
Hast du jetzt nicht jemanden vergessen?
Du hast recht. Wie konnte ich sie vergessen? Die Frau, die Jesus salbte, noch bevor er von Judas verraten wurde, die meinst
genau,
du doch,
ne? Die, ja. Ja. In dem Moment, wo in Jerusalem der Beschluss gefasst wurde, Jesus zu töten, in dem Moment, wo er also richtig in Lebensgefahr ist, da taucht sie auf und salbt Jesus mit kostbarem Öl. Also ich finde ihr Auftauchen schon sehr, sehr geheimnisvoll. Und es verändert irgendwie alles. Ja, schade, dass ihr Name nicht erinnert worden ist, aber was sie getan hat, das soll erinnert werden, sagte Jesus.
Ja, an diese Frau soll erinnert werden. Und das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, mit der diese Passionsgeschichte beginnt. Ich lese jetzt mal die Szene vor, wie sie im Markus-Evangelium steht, damit wir alle wissen, worüber wir jetzt reden wollen. Da steht, als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und bei Tisch saß, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echten, kostbaren Nardenöls. Sie zerbrach das Gefäß und goss es ihm über das Haupt. Da wurden einige unwillig und sagten zueinander, wozu geschah diese Verschwendung des Öls? Dieses Öl hätte man für mehr als 300 Denar verkaufen und den Erlös den Armen geben können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine schöne Tat an mir vollbracht. Arme habt ihr ja alle Zeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Was sie vermochte, hat sie getan. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch, wo immer in der ganzen Welt das Evangelium verkündet wird, da wird auch erzählt werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Das ist ja was. Zu ihrem Gedächtnis. Eigentlich müsste in jeder Kirche, in jedem Gottesdienst und in jeder Eucharistiefeier an diese Frau erinnert werden. Überall auf der Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man sich an sie erinnern und erzählen, was sie getan hat.
Diese Frau hat wirklich einen Ehrenplatz zugesprochen bekommen. Doch den hat man ihr nicht gegeben.
Ja, ihr nicht und so vielen anderen Frauen auch nicht. Das ist doch symptomatisch für das Vergessen von so vielen Frauen in unserer Kirchengeschichte. Doch Jesus wollte, dass das Evangelium mit ihr unverbrüchlich verknüpft wird. Lass uns mal genau hinschauen. Was hat die Frau denn so Großartiges getan? Woran sollen wir uns erinnern?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, wir müssen diese Szene nochmals ganz genau rekonstruieren. Da muss was verborgen liegen, was man auf die Schnelle nicht sieht.
Ja, also ich finde auch ganz wichtig, dass wir mal genau hingucken, was sie denn ganz genau getan hat. Ich meine, es kann doch nicht einfach nur darum gehen, dass sie Jesus gesalbt hat. Woran sollen wir uns denn da erinnern? Doch nicht nur an eine schöne und nette Geste einer unbekannten Frau. Da muss doch mehr dahinter
sein. Die Frage ist, was diese Geste bedeutet, wie das genau geschildert wird, diese ganze, das Setting dieser an sich geheimnisvollen Geschichte. Also ausgelegt wurde sie ja immer so, eine Unbekannte kommt und salbt Jesus das Haupt und das ist eine gute Tat. Darin drückt sich ihre große Liebe aus zum sehr großen Lehrer. Und das war's. Also mehr hat eigentlich die herkömmliche Auslegung damit nicht gemacht.
Ja, wir müssen noch mal ganz genau hinschauen, was wirklich in dieser Szene liegt. Es scheint mir manchmal viel zu harmlos. Eine Frau salbt und daran muss man sich überall auf der Welt erinnern. Also ich glaube, dass da noch viel mehr steckt. Da müssen wir noch mal genau hingucken.
Also im Text wird ihre Handlung ja unheimlich wichtig genommen, fast überbetont, weil dass sie oberteures gewürztes Öl bringt. Ja, das wird so ausdrücklich gesagt, der Preis wird genannt, 300 Denare. Und die Leute regen sich auf und das, also ein Auflauf quasi. Das heißt, was sie jetzt getan hat, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nicht so einfach eine schöne Tat. Also, und ich meine, 300 Denare. Ja. Das war ja schon ein sehr stattlicher Betrag.
Tja, 300 Denare. Die Wissenschaft sagt, das war ein Jahreseinkommen. Der Jahreslohn eines Arbeiters. Also, wenn man das mal mit heute vergleicht, könnte man sagen, 30.000 Euro? So eine Summe für ein kleines Parfümfläschchen, das ist doch Wahnsinn.
Ja, genau so, das ist schon eine Wahnsinnszahl, nicht? Ich habe mich übrigens gefragt, ob das heute solche teure Parfüms überhaupt gibt. Kann mir das ja eigentlich nicht vorstellen. Und jetzt halte ich fest, Ulrike, es gibt Parfüms als Geldanlagen. Also ein großes 3-Liter-Gefäß. Also das ist dann ein Kristallflakon mit echtem Goldkragen und 5 Karat Edelstein und so weiter. Und wenn das gefüllt ist mit dem Parfum Schumucke, The Spirit of Dubai, dann wird dieses ganze Ding für 1,14 Millionen Euro gehandelt.
Das ist ja Wahnsinn.
Also ein Deziliter, das auch immer noch für ein Parfum natürlich viel,
ja,
würde etwa 30.000 Euro kosten.
Meine Güte, ist ja Wahnsinn. Die Welt der Reichen und Schönen, da kann ich ja nur staunen. Ich meine, damals gab es sicher auch schon sehr teure Öle. Denn ein Kaiser, seine Gattin und die anderen Elite-Leute wollten sich ja auch alle parfümieren.
Ja, sicher. Und da muss man ja auch noch denken, in Jerusalem stand ein Tempel, wo auch Öl, und zwar nur das Allerbeste, verwendet wurde. Also auch dort kostete das Öl wahrscheinlich eine Stange Geld.
Ja, und der Text betont so ausdrücklich, wie teuer dieses Öl ist. Also hier kann es nicht bloß um eine schöne Geste gehen oder um eine gute Tat. Sonst müsste man doch den Preis für das Öl nicht so aufstreichen. Und die Leute müssten sich nicht dermaßen aufregen.
Ja, ja. Also für eine schöne, gute Tat, da würde Öl von einem Denar reichen, nicht? Auch das ist schon teuer. Ich meine, wenn du an die Frau denkst, im Lukas-Evangelium, in einem Gleichnis, die kehrt ja ihr ganzes Haus um und wischt und fegt und macht, weil sie einen Denar verloren hat. Sie gibt keine Ruhe, bis sie den wiedergefunden hat. Den braucht sie dringend für ihren Lebensunterhalt. Und hier geht's einfach so mal, zack, um 300 Denare.
Also wir können auf jeden Fall festhalten, das, was die Frau hier tat, war extrem ungewöhnlich. Und ungewöhnlich war auch der Zeitpunkt der Handlung. Kurz vor der Verhaftung Jesu. Gerade hatten die Hohepriester und die Mächtigen beschlossen, dass Jesus verhaftet werden soll. In dem Moment, da betritt sie die Bühne.
Ja, also wenn man das mit Musik untermalen würde, dann wäre jetzt so ganz dramatische angesagt. Die Geste, die sie hier an Jesus macht, die vermittelt ihm eine Botschaft. Ich meine, von dem Moment an, jetzt weiß er, es geht um mein Begräbnis. Ich werde sterben. Ich werde umgebracht werden. Das versteht er in dem Moment, wo sie das macht.
Also dieses wertvollste aller Öle drückt eine Wertschätzung aus, die für das Begräbnis eines Menschen allein viel zu groß ist. Und vielleicht geht es ja auch um mehr als nur um den einen Menschen. Ich denke, wir können hier auch an die vielen Kreuze erinnern, die damals in Jerusalem standen.
Wir müssen da oft den Blick etwas öffnen. Es wurde längst nicht nur Jesus gekreuzigt. Also der historische Kontext dieser Zeit, der war so brutal. Und die Römer kreuzigten wild vor sich hin. Und das Markus-Evangelium entstand ja kurz nach dem jüdisch-römischen Krieg, also nach der Belagerung und Eroberung der großen Stadt durch die Römer. Also da hingen wirklich Tausende, Zehntausende um die Stadt herum. Das war fürchterlich. Und das haben die Leute, die das Markus-Evangelium geschrieben und auch gehört, gelesen haben, natürlich gewusst.
Ja, als die frühen Leser und Leserinnen diese Salbungsszene lasen, da hatten sie sicherlich auch die Kreuze von Jerusalem vor Augen, die rings um die belagerte Stadt aufgestellt worden waren, um den jüdischen Widerstand zu brechen. Das war ein unmenschlicher Anblick und eine makabere Inszenierung von Dominanz. Und keiner hat sich um die Körper dieser Menschen gekümmert.
Ja, durfte man ja nicht und die Römer wollten es nicht. Ja, das kann sein, dass dieses eine Fläschchen eigentlich für alle gilt, die das lesen, dass es ihnen allen gut tut. Gehen wir nochmals einen Schritt zurück, Ulrike. Ich meine, die Geschichte, die spielt ja im Haus von Simon, dem Aussätzigen. Jesus hat sich da aufgehalten. Und wer war denn dieser Simon? Und warum weilte Jesus in einem Haus eines Aussätzigen? Die Auslegung, die nimmt er ja immer an. Ja, das war ein Simon, der hatte eine Hautkrankheit und der wurde dann wahrscheinlich geheilt und sehr wahrscheinlich von Jesus und darum war Jesus bei ihm. Aber eigentlich ist es nicht so ein Wahnsinnsgrund.
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Das ist ja alles möglich. Aber irgendwie musste noch mehr drinstecken. Also, das Haus dieses Simons war in Bethanien. Und jetzt frage ich mich, warum geht Jesus in das Haus des Aussätzigen? In Bethanien waren ja auch das Haus von Martha und Maria. Bei denen hat Jesus ganz oft übernachtet. Warum jetzt nicht? Warum ist er jetzt im Hause eines Aussätzigen?
Irgendwie passt das zur Dramatik der Szene. Da hast du völlig recht. Für mich wirkt es so, als ob Jesus sich aus der Schusslinie nehmen wollte, irgendwie zurückziehen. Weil ein Aussätziger, das war jemand, den man nicht aufsuchte, den man mied, der sich isolieren musste. Also es ist wie wenn Jesus in eine Art Isolation gehen würde in diesem Haus.
Ja, und das kann man sich ja auch irgendwie erklären, wenn man weiß, dass gerade zuvor die Mächtigen und die Romfreundlichen im Hofe des Hohepriesters sich getroffen hatten und beschlossen hatten, Jesus festzunehmen und zu töten. Und dann geht Jesus in das Haus eines Aussätzigen.
Es wird fast wie ein Krimi. Die Hohenpriester, die Mächtigen, die besprechen sich in Jerusalem. Das sehe ich so vor mir in einem vornehmen Haus. Und sie beschließen die Festnahme Jesu und dann, Kameraschwenk, gehen wir nach Bethanien. Dann kommt also diese Frau mit unglaublich teurem Öl. Sie teilt Jesus damit mit, dass das versteht er sofort, dass er sterben muss. Auf alle Fälle weiß er das jetzt, er spricht ja vom Begräbnis. Das heißt, die Frau muss irgendwie mitbekommen haben, was die Mächtigen beschlossen haben. Und das Öl, das sie mitbringt, das so unglaublich kostbar ist, das könnte ja Öl gewesen sein aus dem Haus des Hohenpriesters, das für den Tempel bestimmt war.
Ja, irgendwoher muss er das Öl bekommen haben. Und im Tempel waren sicherlich auch große Schätze und sicherlich auch teures Öl. Und das ist überhaupt ein interessanter Weg, wie du das sagst mit der Kamera, ja. Also wir sind in Jerusalem im Haus des Hohepriesters und dann geht der Weg nach Bethanien ins Haus Simons des Aussätzigen. Das ist ja ein Riesengefälle zwischen diesen beiden Häusern.
Ja.
Bethanien heißt auf Deutsch das Haus der Armen. Das heißt, die Spur des Öls führt also von einem sehr reichen Ort weg an einen sehr armen Ort.
Und dazu passt, finde ich, dass im Haus des Aussätzigen kein Gastmahl stattfindet. Also Jesus liegt da nicht zu Tisch, wie viele Übersetzungen suggerieren, sondern er lag erschöpft am Boden.
Lucia, also, wie meinst du das? Es heißt doch in allen Übersetzungen, dass Jesus am Tisch saß. Und ich habe das doch eben auch so vorgelesen, als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und bei Tisch saß, kam eine Frau. Und jetzt soll er nicht am Tisch sitzen, auf dem Boden liegen? Also Lucia, ich vermute, du hast dir mal wieder ganz genau diese Vokabel angeschaut und hast das griechische Wort und seine Bedeutungen abgeklopft. Was hast du denn gefunden?
Ja klar, ich habe, wie du sagst, alle Textstellen angeschaut, wo dieses Wort vorkommt. Das sind recht viele. Das Wort heißt Katakaimai. Und das ist eindeutig. Also ich mache jetzt nur ein paar Beispiele dafür. Die Schwiegermutter des Petrus, die lag da nieder. Katakaimai. Sie war erschöpft und hatte Fieber oder lag am Boden. Oder der Gelähmte, der aufstand und sein Bett nahm, auf dem er gelegen hatte, liegen Katakaimai. Oder als Jesus nach Bethesda kam, da lagen, Katakaimai, viele Kranke, Blinde, Lahme. Also dieses Verb heißt eindeutig am Boden liegen, erschöpft sein, krank sein. Das müssen wir natürlich auch hier so verstehen. Jesus ist erschöpft, er ist mitgenommen und liegt am Boden.
Also das ist ja eine spannende Entdeckung. Das habe ich noch nie so gelesen. Und wenn ich das jetzt so wahrnehme, dann habe ich auf einmal ein völlig neues Bild vor Augen. Jesus liegt erschöpft am Boden. Und auf einmal erahne ich etwas von der Angst, die ihn doch ganz bestimmt erfüllt hat. Welche panische Angst rast doch durch einen Körper, wenn man jeden Moment verhaftet werden kann, wenn es jeden Moment an der Tür klopfen kann, mitten in der Nacht. Und Jesus liegt am Boden. Das zu sehen geht mir richtig nahe. Lies doch nochmal diese Stelle ohne dieses am Tisch sitzen. Wie würdest du das denn jetzt übersetzen?
Also, als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen erschöpft am Boden lag, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echten, kostbaren Nardenöls. Sie zerbrach das Gefäß und leerte es ihm über das Haupt.
Ja, also diese Salbung fand nicht in einem hell erleuchteten Raum statt. Ich stelle mir das gerade vor, vielleicht halb dunkel, ein kleiner Raum bei dem Aussätzigen. Das wirkt für mich wie ein Ort der Zuflucht, wo Menschen hingehen, die nicht gesehen werden wollen. Aussätzige besucht man ja eigentlich nicht, man meidet sie.
Ja, darum wirkt eben das Haus des Simon für mich so wie ein Schutzraum. Und das brauchte Jesus ja auch. Sein Untergang wird beschlossen, er liegt am Boden. Also hier von einem Gastmahl zu sprechen und dann als Männermahl sich vorzustellen, in das die Frau irgendwie eindringt mit dem Öl in der Hand, das ist einfach textfremd.
Ja, aber die Szene wurde so genau immer interpretiert, wie du das sagst. Aber sag mal, was sagen eigentlich die feministischen Exegetinnen dazu? Haben die das anders gesehen?
Ja, also zum Beispiel die katholische Theologin Elisabeth Schüssler-Fiorenza, die hat ja in den USA in Harvard gelehrt, hat ein ganz bedeutendes Buch geschrieben zur Frühgeschichte des Christentums, das in 13 Sprachen übersetzt wurde. Und das hat den Titel In Memory of Her, also zu ihrem Gedächtnis.
Mhm.
Also das ist eigentlich genau eben dieses Zitat von Jesus, sich zu erinnern an diese Frau, das tut zu ihrem Gedächtnis. Aber auf unsere Stelle nimmt sie leider kaum Bezug.
Das ist ja eigentlich verrückt, ne?
Ja, aber ich meine, man kann nie alles machen. Und andere Theologinnen sehen hier in dieser Szene die Salbung des Messias, also des Messiaskönigs.
Ja, das ist ja eine Frage. Ne? Wird hier der Messias gesalbt, hebräisch Mashiach oder auf Latein Christus? Meinst du, die Frau hat Jesus zum Messias gesalbt? Wie siehst du das?
Ja, also Messias heißt ja der Gesalbte. Und in dem Sinn ist es eigentlich schön, diese Szene hier so wichtig zu nehmen, dass es darum der Titel zu ihm passt. Aber ich bin trotzdem skeptisch, ja, weil wir haben jetzt wirklich gesehen, wie düster die Szene ist, wie sie aufgeladen ist, wie ein Krimi. Und da meine ich es, die Details sprechen nicht für diese liturgische Geschichte einer Messias-Salbung. Also das Wort für Salben fehlt zum Beispiel, steht ja ausleeren und nicht salben. Und sie macht das Ganze wortlos. Es gibt keine großen Worte oder keine Einsetzungsworte. Es ist so richtig, es ist eine andere Geschichte.
Ja, also diese Frau kommt mit diesem ganz teuren und heiligen Öl. Also stellen wir uns vor, sie kommt jetzt aus dem Tempel oder aus dem Haus des Hohepriesters. Und mit diesem Öl geht sie nach Bethanien, um es auszuleeren. Weißt, ich habe das Gefühl, das ist nicht nur eine schöne Tat, sondern das ist in erster Linie eine ganz widerständige Tat. Ich meine, sie riskiert ja auch was. Sie riskiert ihre ganze Existenz, wenn das auffliegt, dass sie mit so viel Öl da ins Haus der Armen gegangen ist. Zu Jesus. Und Jesus war ja sozusagen jetzt ein Paria. Er wurde schon steckbrieflich gesucht.
Naja, also das ist auch ein Punkt. Wie sieht es von ihrer Seite her aus? Das ist, da hat sie wirklich, ich denke, ein sehr großes Risiko auf sich genommen.
Ja, das stelle ich mir auch so vor. Schließlich sollte Jesus ja umgebracht werden. Ne?
Also die düsteren Wolken, die ziehen sich über ihn zusammen. Das konnte er nicht verhindern. Und in dem Moment kommt sie und gießt dieses Öl aus. Und damit ist sie schon eine Widerständige. Sie steht im Moment der größten Krise Jesu auf seine Seite. Sie stellt sich dahin. Sie stärkt ihm den Rücken. Und sie gibt ihm zu verstehen, die Mächtigen haben deinen Tod beschlossen, aber ich komme mit allem, was mir wichtig ist, und stehe zu dir. Also mich beschäftigt aber seit Beginn die Frage, wo denn Gott ist in dieser Geschichte? Wo zeigt sich, was Gott möchte? Ich meine, das ist doch die zentrale Frage.
Ja, weißt du, Lucia, ich glaube, im Widerstand dieser Frau zeigt sich Gott.
Und wie meinst du das genau?
Ja, die Frau nimmt das Kostbarste, was sie finden konnte. Sie bringt es zu Jesus, der erschöpft am Boden liegt. Sie gibt ihn nicht auf, auch wenn sie nichts aufhalten kann. Und diese Frau bringt das Kostbarste, was sie überhaupt finden kann, das Kostbarste, was ihr heilig ist, um Jesus zu stärken, um zu sagen, wir stehen zu dir, auch wenn die Mächtigen beschlossen haben, dich preiszugeben.
Ja, dieses Öl, das hat ja auch in den Psalmen mit Zusammenhalt zu tun. Also ich denke da an Psalm 133, da, den habe ich gerade neulich gelesen, der ist wunderschön. Und da kommt dieses Salböl vor, das genüsslich herabtropft und dann mit dem Segen des Himmels verglichen wird. Ich lese mal zwei, drei Zeilen davon. Ja. Der beginnt ja so: Schau, wie gut, wie schön, Brüder und Schwestern halten zusammen. wie gutes Öl auf dem Kopf, das herabfließt auf den Bart Aarons, herabfließt auf den Saum seiner Gewänder.
Ja, wie gut und schön, wenn Menschen zusammenhalten. Das ist so wichtig. Da liegt Segen drauf. Das macht Sinn.
Kaum spürt Jesus dieses herabtropfende Öl. Da kommt er nämlich wieder zu Kräften. Er hebt den Kopf und er spricht, also wir hören ja jetzt spricht er.
Mhm.
Und er sagt, überall wird man sich auf der Welt an diese Frau erinnern, überall, wo die frohe Botschaft verkündigt wird, wird zu ihrem Gedächtnis an das jetzt heute erinnert. Und das sagt er in dem Moment, wo er sterben muss. Also zugleich weiß er, jetzt ist dieser Moment, aber es wird weitergehen, dank dieser Frau und denen allen, die hinter ihr stehen.
Ja, also in diesem Moment geschieht was, ein Hin und Her zwischen diesen beiden.
Ja, genau, ja.
Ne, so ein Funke springt über. Mhm. Und Jesus hebt seinen Blick und der Horizont geht förmlich auf. Und dieser kleine Psalm drückt das ja auch aus. Wie schön, wenn Menschen einander unterstützen und zueinander stehen. Das gibt neuen Mut mitten in der Angst.
Und ich glaube, auch darum soll man an die Tat dieser Frau denken, weil sie es war, die Jesus im Moment der Krise ungeheure Kraft gegeben hat. Und ich glaube, auch darum folgt auf diese Begegnung mit dieser Frau das Abendmahl.
Lucia, das Abendmahl?
Ja, gleich im Anschluss an unsere Szene. Also es geht ja so weiter, verlässt Jesus das Haus des Aussätzigen. Also er steht auf und er geht. Und er geht nach Jerusalem und er lässt die Jüngerschaft alle einen großen Saal suchen. Er sagt, bereitet dort ein Mahl vor. Jetzt will er essen. Jetzt will er noch einmal das Leben feiern, Brot und Wein teilen, so wie es Gott gefällt.
Das Leben noch einmal feiern, weil man weiß, dass man sterben muss. Weißt du, Lucia, da muss ich auf einmal an meine Mutter denken. Als sie die Diagnose bekam, dass sie bald sterben muss, war sie zuerst sehr verzweifelt. Aber dann hat sie es irgendwie für sich akzeptiert, dass ihr Leben zu Ende geht. Und dann hat sie alle ihre Familienmitglieder und Bekannten eingeladen. Und alle sind gekommen und haben noch einmal das Leben gefeiert. Und ich denke, meine Mutter konnte diesen Abschied überhaupt nur so gestalten, weil sie ihr Sterben akzeptiert hat. Und ich stelle mir vor, dass Jesus voller Angst und Schrecken war, als er sich in das Haus von Simon des Aussätzigen geflüchtet hatte. Und dann kommt diese Frau und gießt das Öl über sein Haupt. Ich glaube, das hat Jesus ermöglicht, sein Ende zu akzeptieren. Und er sagt es ja auch, sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Ich sehe das so, diese Salbung hat Jesus ermutigt, seinen Weg weiterzugehen, selbst wenn es sein letzter Weg ist.
Das finde ich sehr schön, Ulrike, was du von deiner Mutter jetzt erzählt hast, wie sie das Leben gefeiert hat, noch einmal, mit allen, die zu ihrer großen Familie gehören. Und ich denke, auch Jesus hat das getan. Er feierte noch einmal mit allen. Eigentlich kommt mir da schon wieder ein Psalm in den Sinn, Psalm 23.
Ja, dann, Lucia, lies doch mal die Verse aus Psalm 23.
Der ist ja so berühmt.
Ja, genau, den kennen wir sofort.
ein Psalm Davids, der lebendig ist, mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und jetzt kommt's. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein.
Tja. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Du bereitest mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und dann feiert Jesus das Passamahl mit seinen Jüngerinnen und Jüngern, obwohl seine Feinde schon bereit sind, ihn zu verhaften. Ja, ohne diese stärkende Salbung gäbe es vielleicht kein Abendmahl.
Die Frau gab Jesus die Kraft, sich aufzurichten. Ihre Geste war mutig, widerständig und großartig. Sie konnte nichts von dem Unglück aufhalten, das beschlossen worden war. Aber sie tat, was sie konnte. Und sie bewirkte damit so viel. Wir feiern ja heute noch das Abendmahl.
Und darum hat Jesus gesagt, was sie vermochte, hat sie getan. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch, wo immer in der ganzen Welt das Evangelium verkündet wird, da wird auch erzählt werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Liebe Lucia, wir haben an diese Frau erinnert und ich danke dir für das Gespräch.
Ja, danke dir auch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify und auf vielen weiteren Plattformen. Oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter www.ea-berlin.de/feministische-Bibelgespräche.